Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Okay, also mein Name ist Tim Cairns, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin schon seit 9 Monaten im Melbourne Holocaust Museum und ich komme aus Niederösterreich, aus einem kleinen Dorf namens Stetten. Ja.
Mein Name ist Julian Gabriel, ich komme aus Oberösterreich. Ich bin seit 8,5 Monaten am Melbourne Holocaust Museum.
Mein Name ist Ellis Otte, ich bin auch schon seit 9 Monaten hier, komme aus Niederösterreich, auch aus einem kleineren Dorf namens Pressbaum und genau, bin noch jetzt 2 Wochen da.
Ja, und mein Name ist Gregor Czeppel. Ich bin jetzt auch schon seit fast 9 Monaten hier am Melbourne Holocaust Museum und komme ursprünglich aus Micheldorf. Das ist ungefähr eine Stunde südlich von Linz.
Dieser Austauschdienst, mit dem ihr hier seid, kann einer von euch erklären, was das genau ist?
Ja. Also der österreichische Auslandsdienst, das ist jetzt ein Verein, der es ermöglicht, eben jungen Zivildienern meistens, aber auch anderen Freiwilligen, eben ihren Zivildienst meistens im Ausland zu verbringen. Das ist oftmals in Holocaust-Institutionen wie eben zum Beispiel dem Melbourne Holocaust Museum, aber eben auf der gesamten Welt. Es gibt auch Möglichkeiten, das nicht mit Holocaust-Bezug zu machen und ist eben eine Möglichkeit, den Zivildienst eben im Ausland abzuleisten.
Und warum habt ihr euch ausgerechnet für Melbourne entschieden oder war das ein Zufall?
Also mich hat Melbourne interessiert, weil es so weit weg war von allem, was damals passiert ist in Europa. Und ich fand es ungewöhnlich, warum ausgerechnet in Australien ein Holocaust-Museum ist. Stellt sich heraus, dass Australien und Melbourne spezifisch die dritthöchste Rate an Überlebenden hat an der Welt. Also die meisten Überlebenden sind nach dem Krieg hierher gekommen. Deswegen ist die Community hier einfach riesig, was...
Für mich war es auch hauptsächlich, weil es so weit weg ist und weil mich interessiert hat, wie in Australien das Thema Holocaust jetzt behandelt wird und wie der Bezug da ist, weil Australien eben auch Teil im Krieg war. Aber es hat mich halt einfach interessiert, wie das hier in Australien behandelt wird.
Ich habe mich für einen Gedenkdienst, also eben einen Auslandsdienst mit Holocaust-Bezug deshalb entschieden, weil ich das Glück hatte, dass mein Geschichtelehrer einmal ein Zeitzeugengespräch in Prag damals für uns organisiert hat in der Schule. Und das war einfach, hat einen ziemlichen Eindruck hinterlassen bei mir. Und warum dann in Melbourne spezifisch, das war auch wie bei meinen Kollegen, einfach weil es wirklich weit weg ist von allem, was ich bisher kannte.
Ja, weiter weg geht's kaum. Jetzt hast du schon deine Beweggründe genannt, warum im Holocaust-Bereich. Wie war das bei euch?
Also ich habe insbesondere auch den Geschichtsunterricht in der Schule über die Zweiten Weltkriegszeit, über den Holocaust immer auch als sehr einprägsam wahrgenommen, auch vor allem die Besuche im ehemaligen Konzentrationslager in Mauthausen und war mir dann einfach sicher, dass ich ja auf jeden Fall mal irgendwie mich einsetzen möchte für die Erinnerungskultur und das vielleicht eben auch gleich mit einem Auslandsdienst in einem anderen Land verbinden kann. Und ja, das hat sich dann sehr, sehr gut herausgestellt, als sehr gute Option.
Bei mir war es eben auch ziemlich ähnlich wie bei Alice. Meine Geschichtslehrerin damals war sehr engagiert, war auch freiwillig beim Mauthausen Gedenkdienstkomitee tätig und hat das dann uns näher gebracht. Und dadurch bin ich auch in Kontakt mit dem Gedenkdienst gekommen, auch im Kontakt mit Gregor. Der hat mich eben auf den Auslandsdienst dann gewiesen.
Ja, ich bin durch Zufall eigentlich drauf gestoßen. Also ich habe die Website vom österreichischen Auslandsdienst entdeckt und ich fand das ein cooles Konzept, dass man Zivildienst im Ausland macht. Und der Gedenkdienst hat sich dann später erst bei mir ergeben. Also wir haben uns vorbereitet eben mit Filmen und Büchern. Da habe ich mich zum ersten Mal wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt, weil man lernt in Geschichte zwar drüber, aber halt selber geht man nie wirklich in die Thematik rein. Und erst und dann auch, als wir nach Mauthausen gefahren sind mit der Schule, war dann für mich klar, ja, das ist das, was ich machen will.
Musstet ihr euch da streng für bewerben, also mit Anschreiben, Begründungsschreiben und so weiter? Es wird genickt.
Ja, also ich glaube, wir müssen, wie viele Stunden? 150 Stunden mussten wir uns insgesamt vorbereiten. Also erst einmal müssen wir uns überhaupt beim Auslandsdienst anmelden und quasi bewerben. Dann, wenn wir quasi die Zusage haben, müssen wir uns dann für eine spezifische Stelle, also für eine Einsatzstelle bewerben und dann eben diese 150 Stunden ableisten in Bezug auf zum Beispiel Filme schauen, Bücher lesen, Events besuchen. Wir hatten noch ein Vorbereitungsseminar in Mauthausen mit dem Verein, wo wir gemeinsam hingefahren sind, um uns eben auf den Auslandsdienst vorzubereiten. Also es ist schon ziemlich strukturiert und detailliert, die Vorbereitung.
150 Stunden ist eine ganze Menge. Hat sich der Aufwand gelohnt?
Ja, definitiv.
Würdest du wieder machen?
Ja, würde ich auf jeden Fall machen und würde ich auch definitiv weiterempfehlen. Die 150 Stunden klingt zwar relativ viel, es ist auch viel, aber man bereitet sich trotzdem ungefähr ein Jahr auf den Dienst vor und da kommt man dann auch relativ flott einmal auf die 150 Stunden. Vor allem, wenn man ein Interesse auch an der Thematik zeigt, dann vergeht die Zeit eh schneller.
Was waren denn eure Aufgaben hier im Museum?
Also unsere Hauptaufgaben, würde ich sagen, sind in der Visit Experience. Das ist einfach der Umgang mit den Besuchern, Tickets verkaufen. Und der zweite Hauptbereich, sage ich mal, war Education. Und das ist, da haben wir ein Schülerprogramm, wo jeden Tag kommt eine Schule am Vormittag, am Nachmittag. Und wir, also unsere Aufgabe jetzt ist es, durchs Museum zu führen. Wir bekommen da gewisse Stops, die wir abarbeiten. Dann nehmen wir so eine Gruppe an 10 Schülern durchs Museum durch und die haben dann auch die Chance, einem Holocaust-Überlebenden zuzuhören nach dem Museum, was sehr cool ist.
Jedes Mal, wenn hier eine Klasse kommt?
Ja, also das ist der Ablauf ist, zuerst gehen sie durchs Museum, dann gehen sie in den Keller und haben eine Art Klassenunterricht, wo sie Propaganda und Dokumente sich anschauen. Und dann wird wieder zurück ins Auditorium gegangen, wo sie einem Überlebenden zuhören können und ihm Fragen stellen können und einfach mit ihm interagieren können.
Waren die Aufgaben für euch alle ungefähr gleich? Ja. Was hast du denn am liebsten gemacht, Julian?
Ja, Julian. Am liebsten war mir tatsächlich auch das Führungen geben für die Schüler. Oft in Visitor Experience hat man zwar Kontakt mit Besuchern, aber nicht mit Gleichaltrigen. Und das war halt auch sehr interessant für mich, dass ich mit Schülern, die nur 1-2 Jahre jünger sind als ich und die dann durch das Museum führen kann und in die Thematik näher bringen. Oft sind die Schüler auch sehr berührt davon und möchten zum Beispiel auch Fotos mit den Überlebenden machen, was ich auch sehr, sehr, sehr cool finde.
Sind die denn gut informiert über den Holocaust? Das ist ja doch, wie wir auch schon festgestellt haben, sehr weit weg, also nicht nur geografisch, sondern auch zeitlich.
Ja, also ich glaube, das ist immer ganz unterschiedlich, kommt wahrscheinlich auch immer auf den Unterricht an, auf die jeweiligen Geschichtslehrer. Ich sehe es schon so, dass, glaube ich, für manche das ein bisschen schwer zu greifen ist, eben weil es so weit weg passiert ist. Also ja, grundsätzlich finde ich, ist das Wissen, das Basiswissen ist auf jeden Fall vorhanden. Aber eben dieser Besuch in diesem Museum ist, finde ich, was ganz was Tolles, um eben noch detaillierter in die Thematik reinzugehen und eben auch noch mehr zu lernen.
Kommen denn da Fragen, die eher unerwartet sind für euch von den Schülern und Schülerinnen?
Ja, also oft wissen halt, können sich die Schüler schwer darunter vorstellen, was wirklich passiert ist in einem Konzentrationslager oder wie das damals alles in Europa passiert ist. Und man bekommt dann oft einfach so zwar interessierte Fragen, aber zum Beispiel, haben Sie Hitler kennengelernt, haben Sie Hitler getroffen? Was natürlich nicht, also das wurde einem Überlebenden gefragt zum Beispiel. Viele können einfach nicht ganz verstehen, was genau passiert ist, aber was auch verständlich ist, weil so weit weg ist eben, aber man bekommt auch sehr tiefgründige Fragen, zum Beispiel wie das alles passieren konnte, wie so Menschen das zugelassen haben. Also man bekommt ein Spektrum an verschiedenen Fragen auf jeden Fall.
Ja, ihr habt auch mit älteren Holocaust-Überlebenden zusammengearbeitet, wie ihr gerade schon erwähnt habt. Hat das euer Verständnis der Geschehnisse verändert oder auch geprägt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich habe, bevor ich hergekommen bin, noch nie mit einem Holocaust-Überlebenden gesprochen, weswegen ich würde sagen, dass das quasi das Highlight hier war und sehr, sehr prägend, einfach wirklich so nah an der Geschichte dran zu sein und wirklich auch der Zeuge eines Zeugens sein zu können. Und ja, diese Geschichten einfach mitzutragen, auch vielleicht weiter zu erzählen, der Familie zu erzählen, den Freunden zu erzählen. Und das ist eben, finde ich, was ganz was Tolles hier in dem Museum, dass eben diese Zeitzeugenkultur, diese Überlebendenkultur hier so groß ist und wirklich, dass die Zeitzeugen noch tagtäglich wirklich ins Museum kommen, mit den Schülern sprechen. Und ich finde, das macht einfach einen riesen Unterschied.
Ja. Hat euch das denn verändert, diese Erfahrung hier? Und vielleicht auch eure Zukunftsperspektiven ein bisschen in eine andere Bahn gebracht?
Also so meine berufliche Zukunftsperspektive hat es jetzt nicht unbedingt verändert, aber einfach so auch jetzt die Arbeit einerseits mit den Überlebenden, aber auch halt in einer jüdisch geprägten Community hier, gibt doch noch einmal einen sehr anderen Blick auch auf gewisse Weltgeschehen und auch generell einfach auf das Leben, muss man jetzt sagen. Das ist jetzt ein bisschen groß, klingt das vielleicht. Aber das prägt schon, wie man halt einfach gewisse Dinge sieht, auch bei sich zu Hause zum Beispiel.
Es gibt ja nach wie vor Menschen, die den Holocaust leugnen. Was sagt ihr denn denen jetzt?
Also ich würde einfach sagen, am besten ist es, man setzt sich damit auseinander, man kommt vielleicht selber her, man besucht diese Institutionen und ich glaube, es ist einfach die beste Möglichkeit, wenn man da früh anfängt, eben vor allem mit den Schulen, wie es hier schon geschieht, dass früh angefangen wird, darüber aufzuklären, wirklich den Leuten zu zeigen, okay, das und das ist passiert. Ich glaube, das macht einfach einen riesen Unterschied und hilft einfach in der Prävention für die Zukunft.
Ja, also ich glaube, wenn man sich die Testimonies, die Zeugnisse von den Überlebenden anschaut, kann man den Holocaust kann nicht leugnen. Diese schrecklichen Geschichten, die man teilweise da hört, denkt sich ja keiner aus. Also es ist man kann nur empfehlen, das Museum hier zu besuchen, weil man lernt wirklich viele Geschichten von Hoffnung auch, wie die Leute überlebt haben. Und ja, jeder, der das leugnet, sollte das Museum besuchen kommen, wenn ich.
Jetzt seid ihr in Australien und in Melbourne. Was hat denn das Land und Melbourne für einen Eindruck auf euch gemacht? Kommt ihr wieder?
Ja, also ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Einerseits einfach so rein Australien an sich hat einfach so viel zu bieten, weil es auch einfach ein riesengroßes Land ist. Das kann man sich als Europäer oft, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie groß das Land eigentlich ist und wie viel Diversität das Land so zu bieten hat. Und vor allem hier in Melbourne, was mir halt wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist einfach die Freundlichkeit und die Offenheit von Menschen. Dass man jetzt vor allem aus Österreich kommt, mir vorher nicht unbedingt so in dieser Ausprägung kennt. Das bleibt mir auf jeden Fall sehr gut in Erinnerung.
Ja, gerade was Gregor schon bemerkt hat, einfach die Mentalität von den Leuten ist hier ganz anders. Sie sind meistens viel offener, viel freundlicher im Umgang, auch mit fremden Menschen. Und ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen, das Land hat so viel zu bieten, so viel zu entdecken. Es gibt eigentlich fast nicht genug Zeit, um jetzt in den 10 Monaten um wirklich alles zu sehen. Aber ja, wenn es die Zukunft zulässt, würde ich auf jeden Fall auch sehr gerne wiederkommen.
Mir ist es auch ähnlich, ich hatte einfach nicht die Zeit und auch nicht die Ressourcen, dass ich hier alles sehe und alles bereise. Darum werde ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren mal zurückkommen, auch mit der Familie eventuell, und einfach ihnen meine Erfahrung hier zeigen und auch das Museum.
Ja, also wir sind schon fast alle 10 Monate hier und man hat trotzdem nicht mal einen Prozentteil von dem Land gesehen. Und es wurde schon viel gesagt, aber die kulturelle Vielfalt finde ich auch sehr, besonders auch in Melbourne. Es gibt so viele verschiedene Restaurants, du hast so viele verschiedene Kulturen. Und es ist einfach spannend, in so einer großen Metropole zu leben, wo das halt alles zusammenfließt.
Gregor Czepel, Elis Otte, Tim Kainz und Julian Gabriel waren als Praktikanten über den österreichischen Auslandsdienst am Holocaust-Museum in Melbourne. Dort habe ich sie getroffen und sie haben mir ihre ganz persönlichen Highlights der Ausstellung dort gezeigt. Und dahin nehme ich sie jetzt mit.
Musik.
Also wir stehen gerade vor dem Treblinka Vernichtungslagermodell, das Halmstad gebaut hat, nachdem er nach Melbourne geflohen ist. Ich will kurz anmerken, dass Treblinka das zweitgrößte Vernichtungslager war, das es damals gab. Und er war einer der einzig 70 Überlebenden von fast 1 Million. Also es ist wie, wenn man ein Lotterieticket gewinnt. Also es war auch, dass man ein Jahr in Treblinka überlebt, hat man noch nie gehört, dass es sowas war, dass es sowas gibt. Und wie er das gemacht hat, ist, er war Teil des Sonderkommandos und das waren meistens jüdische Gefangene, die eben für die Leerung der Gaskammern zuständig waren. Also die mussten dann die Leichen aus den Gaskammern meistens raustragen und auf einen Haufen geben, oft noch nach Goldzähnen checken oder nach Wertgegenständen. Also wirklich schrecklich, schreckliche Arbeit. Und dann in 1943, glaube ich, konnte er fliehen und war einer der wenigen Überlebenden. Treblinka wurde dann niedergerissen, also von den Nazis, oder ich bin mir ziemlich sicher. Und damit man keine Spuren hat, von was passiert ist. Und das Modell, vor dem wir stehen, ist eins der einzigen Modelle, die es gibt auf der Welt. Es gibt zwei insgesamt. Und das ist natürlich nicht maßstabsgetreu, aber es ist eher ein Statement, wie es sich angefühlt hat für ihn. Hohe Wände. Es soll mehr zeigen, wie es gewirkt hat auf ihn, als wie es wirklich war.
Wir sind jetzt in der Ausstellung vom Museum und in der Ausstellung fokussieren wir uns sehr auf die individuellen Geschichten von den Überlebenden und auch von den Nicht-Überlebenden. Und hier haben wir Chaim Steyer. Also Chaim Steyer wurde in Częstochowa geboren, in Polen. Und er ist eben ein Überlebender und seine Tochter ist sogar im Museum tätig und gibt Führungen. Und er ist halt Überlebender von Treblinka, von dem Vernichtungslager. Und der hat eben auch einige Modelle gebaut, wie eben diese Synagoge hier, die eben von den Nazis zerstört worden ist im Zweiten Weltkrieg. Und eben auch ein Modell von dem Vernichtungslager, wo er für 4 Jahre war und eben dann geflohen ist.
Also wir befinden uns jetzt gerade vor einem Bild mit Österreich-Bezug und zwar haben wir in der Ausstellung auch ein Bild vom Konzentrationslager Mauthausen, das wir 4 natürlich bei unseren Führungen mit den Schülern meistens herzeigen, weil es relativ in der Nähe ist, von wo wir herkommen. Also ich brauche ungefähr 40 Minuten bis eine Stunde mit dem Auto, bis ich dort bin. Wir waren alle schon mit der Schule auch dort und möchten halt einfach herzeigen, wie nahe das auch ist und dass es auch nach wie vor eben vorhanden ist, halt als Gedenkstätte mittlerweile. Und ein zweiter Gegenstand, der für mich eigentlich auch recht wichtig ist, das ist ein Koffer, der einem Überlebenden hier vom Museum weggenommen wurde, wie er dann eben im Konzentrationslager angekommen ist. Und zwar steht auf diesem Koffer eine Adresse oben, nämlich die Hermingasse 6 im 2. Wiener Gemeindebezirk. Und das ist wirklich quasi die nächste Straße von meinem Onkel, der wohnt in Wien. Und ja, das macht einfach das Ganze sehr real, auch für mich persönlich, dass das Ganze wirklich vor Ort passiert ist, dass wirklich Nachbarn von Menschen, die wir auch kennen könnten, dass das denen passiert ist. Also wir befinden uns jetzt noch im Gedenkraum, im Memorial Room des Museums, der eben ein recht spezieller Platz ist hier, weil es wirklich der Raum ist, wo auch tatsächlich die lokale jüdische Gemeinde ihren ermordeten Verwandten gedenken kann.
Also jetzt sind wir am Ende der Ausstellung angekommen und dieses Ende unserer Hauptausstellung widmen wir auch vor allem eben Holocaust-Überlebenden, die dann später nach Melbourne gekommen sind und hier ein neues Leben aufgebaut haben. Ein besonderer Herr ist mir immer hier besonders, wird mir besonders in Erinnerung bleiben. Sein Name ist Professor Henry Eckert. Er kam eben aus Polen und hat dann hier in Melbourne an der Kinder Blutkrebserkrankungen und dann Heilmitteln geforscht, und er war tatsächlich fähig, schlussendlich die Überlebensrate bei eben erkrankten Kindern am Blutkrebs von 10% auf 90% zu heben, was ich finde, ja, einfach eine unglaubliche Leistung ist, ja, auch wenn man gerade denkt, wie viele Menschen eben im Holocaust umgekommen sind und wie die Welt heute aussehen würde, wenn es eben diese 6 Millionen Toten nicht gäbe, was da auch für Potenzial verloren gegangen ist. Genau. Und einfach, ja, diese Resilienz von allen Holocaust-Überlebenden insgesamt, die einfach dazu fähig waren, weiterhin aufzustehen, auch wenn sie sehr, 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 sehr schlimme Dinge gesehen und erlebt haben, und trotz diesen ganzen Verlusten eben weiterzumachen, in ein komplett anderes Land zu kommen, ein neues Leben aufzubauen, diese Resilienz einfach aufzubauen, diese Hoffnung zu bewahren, ist, glaube ich, etwas, was sich jeder abschauen kann von diesen Menschen.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.